HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer. In Hessen kommen immer häufiger Kinder zu früh auf die Welt. Das heißt, bei uns in Hessen gibt es immer mehr Frühchen. Die Zahlen dazu hat das Statistische Landesamt in Wiesbaden veröffentlicht. Die Gründe dafür sind vielfältig. Und wenn sich einer mit dem Thema auskennt, dann ist das Harald Erhardt. Er ist leitender Oberarzt auf der Neonatologie und pädiatrischen Intensivstation am Universitätsklinikum in Gießen. Bedeutet, er leitet die Frühchenstation. Unsere Reporterin Eva Rösler war für uns dort.
Grüß Sie. Harald Erhardt bei einer seiner wahrscheinlich liebsten Aufgaben.
Und ich hoffe, dass da nichts mehr im Weg ist.
Er bereitet ein Entlassungsgespräch vor. Es geht um Linus. Er ist schon 8,5 Monate alt und er war noch nie zu Hause. Seine Mama Joandra kommt seit seiner Geburt in der 27. Woche jeden Tag von Bad Nauheim zu ihm ans Bettchen.
Er hat 740 Gramm gehabt, der Linus. Total winzig halt. Die Haut, das war wie so eine durchsichtige Haut. Also wir sind jetzt froh, wir dürfen wahrscheinlich in 1,5 Wochen nach Hause. Und da freuen wir uns schon riesig.
Harald Erhardt weiß, für eine Frühgeburt gibt es viele Gründe.
Eine gute Schwangerschaftsvorsorge, die dazu führt, dass die Schwangerschaft lange intakt bleibt, die nicht immer gegeben ist, gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund. Es sind aber auch die Reproduktionsverfahren, unsere gesellschaftlichen Entwicklungen. Das heißt, dass die Schwangere immer älter wird, aber auch wenn eine Schwangere in der Schwangerschaft raucht oder auch wenn sie vor der Schwangerschaft geraucht hat.
In Hessen sind im Jahr 2017 rund 330 Frühchen mit einem extrem niedrigen Gewicht auf die Welt gekommen. Vor 7 Jahren waren es noch gut 200 Kinder. In Gießen wiegen die Frühchen teilweise nur 300 Gramm bei ihrer Geburt. Das sind 3 Tafeln Schokolade. Auch wenn schon viele Gründe für eine Frühgeburt bekannt sind, einiges ist den Medizinern aber immer noch nicht klar. Und so hofft Harald Erhardt auf die Forschung.
Es werden enorme Anstrengungen unternommen, herauszufinden, warum in anderen Ländern wie Schweden die Frühgeborenenrate über viele Jahre konstant geblieben ist. Wir wissen einige Faktoren, zum Beispiel, dass die Schwangere jünger ist als in Deutschland im Schnitt. Und wir hoffen uns eben über die Versorgungsforschung neue Erkenntnisse.
Was Harald Erhardt besonders am Herzen liegt, die Nachsorge für die Frühchen in den Familien zu Hause nach der Entlassung.
Wir wissen eben, dass Frühgeborene sich später im Leben schwerer tun in der Entwicklung als ein gesundes, reifgeborenes Kind. Umso wichtiger ist es, dass wir sie bestmöglich in ihrer Entwicklung unterstützen und auch die Familien an die Hand nehmen.
Und deshalb kommt auch zu Linus' Familie nach Bad Nauheim ab nächster Woche eine Schwester nach Hause und kümmert sich in den kommenden 3 Monaten regelmäßig um ihn, aber auch um die ganze Familie.
Eva Rösler berichtete aus der Frühchenstation in Gießen. Anlass dazu sind Zahlen des Statistischen Landesamtes, die jetzt in Wiesbaden veröffentlicht wurden. Die Stadt Gießen soll bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden. Für dieses ehrgeizige Ziel hat jetzt der Bürgerverein mit dem Namen Lebenswertes Gießen eine neue Kampagne gestartet. Warum gibt es diese neue Kampagne und worum geht es dabei genau? Klaus Pradella hat in Gießen nachgefragt.
Der bisher ausgegebene Plan der Stadtwerke reicht der Initiative um ihren Sprecher Lutz Hiestermann jedenfalls nicht aus.
Wir glauben, dass das Ziel 2050 viel zu weit entfernt ist und viel zu wenig ambitioniert ist. Und dass gerade Gießen durch seine Struktur, dadurch, dass es so viele Studierende hat hier, dass es die beiden Hochschulen hat, dadurch, dass es wenig Industrie hat, Voraussetzungen hat, dieses Ziel deutlich früher zu erreichen und dass ein Innovationsschub durch Gießen gehen kann. Und das wollen wir initiieren.
Unterstützt wird der Bürgerverein dabei von namhaften Wissenschaftlern der Gießener Universität und weiteren Initiativen und Gremien wie dem Stadtschülerrat und dem Allgemeinen Studentenausschuss. Dessen Sprecherin Kira Herbert sieht gerade bei jungen Leuten ein großes Interesse am Thema.
Das Thema kommt immer stärker. Das sieht man auch an den Anträgen, mit denen wir uns momentan beschäftigen, gerade im Studierendenparlament, wenn es um die Verkehrswende geht und um eine Mobilitätswende geht, sind wir gerade dabei, unsere Bemühungen zu intensivieren und sind ja auch mit dem Fahrradleihsystem in Gießen schon einen guten Schritt in die richtige Richtung gegangen. Das wird unfassbar gut nachgefragt von den Studierenden.
Und deswegen steht auch die Verkehrswende im Mittelpunkt der Kampagne. Ein weiteres Parkhaus für Autos in der Innenstadt, etwa am Standort der Feuerwehr, sei der falsche Weg, sagt Lutz Hiestermann.
Wir brauchen weniger Autos, wir müssen den öffentlichen Personennahverkehr stärken, aber wir müssen auch andere Verkehrsmittel wie den Radverkehr deutlich stärken. Und man soll sehr, sehr genau prüfen, inwieweit nicht auch Straßenbahnen wieder in Gießen installiert werden können.
Und weil er es ernst meint mit dem Kampagnenziel, soll die Stadt mit einem Bürgerantrag gezwungen werden, sich damit auseinanderzusetzen. Dafür werden in den kommenden Wochen Unterschriften gesammelt. Gießens Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz begrüßte heute die Initiative.
15 Jahre scheint erstmal eine lange Zeit, aber es ist, wenn man tatsächlich auf Klimaneutralität hinarbeitet, eine kurze Zeit. Nichtsdestotrotz finde ich wichtig, solche Ziele zu haben. Und es geht nur mit Bürgerinnen und Bürgern. Und insofern finde ich das auch sehr begrüßenswert, dass es diese Initiative gibt.
Einen ersten Eindruck davon kann man schon bekommen bei der Simulation einer autofreien Innenstadt.
Gießen soll klimaneutral werden bis 2035. Welche Pläne die Stadt und dortige Initiativen dafür hegen, darüber berichtete Klaus Pradella. Die ersten heimischen Erdbeeren sind reif. Im Taunus in Hofheim-Wallau wurde jetzt offiziell die hessische Erdbeersaison eröffnet. Landwirtschaftsministerin Priska Hinz war dabei, zusammen mit der hessischen Erdbeerkönigin. Nach der kurzen, trockenen Saison im letzten Jahr sind die hessischen Bauern nun aber optimistisch, dass es in 2019 besser laufen wird für die Erdbeeren im Land. Und sie glauben an viele leckere rote Früchte. Unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm durfte schon mal probieren.
Sie sind rot, saftig und schmecken wunderbar süß. Die ersten Erdbeeren der Saison von Pauls Bauernhof in Hofheim-Wallau. Königin Nicole die Erste ist zum Verkosten gekommen, natürlich stilecht im erdbeerroten Kleid.
Fein, fantastisch, sehr, sehr lecker. Süß, saftig, fruchtig. Ich hätte gern mehr davon.
Auch die Kinder der Kita Regenbogen wollen sich die ersten Erdbeeren der Saison auf keinen Fall entgehen lassen. Ihre rot verschmierten Münder verraten, dass sie schon eine Menge genascht haben.
Die schmeckten sehr, sehr gut. Die waren saftig.
Lecker.
Ich fand es toll, dass die Erdbeerkönigin noch da war.
Wir fanden die Erdbeerkönigin sehr schön. Wir haben sie gefragt, ob sie in einem Erdbeerhaus wohnt, voller Erdbeeren. Da hat sie gesagt, ja, jetzt schon.
Die Erdbeeren, die jetzt schon reif sind, sind im Sonnentunnel gewachsen. Die langen Zeltröhren schützen die Erdbeeren vor Sturm, Hagel und Hitze. So haben die Früchte die Wettereskapaden der vergangenen Wochen unbeschadet überstanden, erklärt Landwirt Rainer Paul.
Im Januar hatten wir schon viele sonnige Tage, helle Tage, die sind gut für eine frühzeitige Ernte. Und jetzt bei dem schönen sonnigen Wetter wird das auch zügig sich fortsetzen und wir erwarten eigentlich eine gute Erdbeerernte.
Dazu muss es jetzt warm und vor allem frostfrei bleiben und es muss regelmäßig regnen. In der letzten Saison haben Dürre und Hitze den Erdbeerbauern zu schaffen gemacht, sagt Hessens Landwirtschaftsministerin Priska Hinz.
Ich hoffe sehr, dass wir mit dem Wetter alle ein bisschen mehr Glück haben, vor allen Dingen natürlich die landwirtschaftlichen Betriebe. Und dass nicht im Juni es zu Ende ist mit den hessischen Erdbeeren, sondern dass wir darüber hinaus auch noch welche genießen können. Das wäre wichtig für die Betriebe, die ja unter der Witterung sehr gelitten haben.
Bei gutem Wetter könnten diese Saison 9000 Tonnen hessische Erdbeeren zusammenkommen, zum Beispiel von Höfen aus Kriftel, Weiterstadt oder Schlüchtern. Experten erwarten dann satte 15% mehr Erdbeeren als im letzten Jahr.
Positive Aussichten für die hessischen Erdbeeren im Land. Marie-Kathrin Fromm berichtete von der offiziellen Eröffnung der Erdbeersaison in Hofheim-Wallau im Main-Taunus-Kreis. Vor der aktuell laufenden Fußballsaison haben manche noch gesagt, der Europapokal lenke die Spieler von Eintracht Frankfurt vielleicht von den eigentlich wichtigen Aufgaben in der Bundesliga ab und zehre an den Kräften. Darüber spricht in Hessen aber im Moment niemand mehr. Die Eintracht hat die Europa League zu ihrem Wettbewerb gemacht. Im Halbfinale gegen den FC Chelsea dann sogar die große Möglichkeit, den Heimvorteil zu nutzen und einen großen Schritt in Richtung Finale zu machen. Dass die Eintracht so souverän von Spiel zu Spiel schreiten würde, das hätte vor der Saison kaum einer gedacht. Carsten Schellhorn aus der hr-Info-Sportredaktion hat aus diesem Anlass diese erfolgreiche Reise der Eintracht nachgezeichnet.
Nirgends wird derzeit so ausgelassen gefeiert wie bei der Eintracht. Die Europa League als Party-Dauerschleife. Begonnen hat alles ganz klein und ehrfürchtig. Vor 7 Monaten die Europa League-Gruppe ein Hammer. Die Gegner ganz große Namen, Olympique Marseille oder Lazio Rom. Die Experten setzen kaum einen Cent auf die Eintracht, doch alles kommt anders.
Jetzt schubt den Ball in Richtung Allaire, er ist durch und er macht das Tor!
Den Ball hineingeschlagen, schön auf Kostic und Tor!
Die magische Reise durch die Europa League geht weiter.
4:1 gegen Rom, 4:0 gegen Marseille. Die Eintracht fegt die Prominenz vom Platz. Die Fans gehen auf Reisen. 5.000 zum Spiel nach Zypern, 9.000 nach Rom. Die Heimspiele alle ausverkauft. Die Choreografien immer größer, immer spektakulärer. Stürmer Luka Jovic wird auch in Europa zum Torjäger. Die Späher von Real, Paris oder Barcelona sitzen nun regelmäßig auf der Tribüne. Zu Recht. In der Zwischenrunde im Rückspiel gegen Schachtjor Donetsk wieder Jovic mit dem 1:0.
Den in der Costa auf der rechten Seite. Der bringt den Ball in die Mitte. Jovic ist da und da ist das Tor!
4:1 heißt es am Ende, im Achtelfinale dann der Rückschlag. Nur 0:0 im Heimspiel gegen Inter Mailand. Ist der italienische Topclub zu abgezockt für die Eintracht? Die Antwort gibt's in Mailand. Frankfurt gewinnt mit 1:0, wieder trifft Jovic. Und die 15.000 mitgereisten Eintracht-Fans können ihr Glück kaum glauben.
Unbeschreiblich.
Kann man nicht in Worte fassen, ich weiß es nicht. Also ich realisiere das gerade gar nicht.
Doch der Katzenjammer folgt, weil beim Spiel in Mailand ein paar Unverbesserliche mit Pyro zündeln, droht im Viertelfinale bei Benfica Lissabon ein Eintracht-Fan-Verbot. Doch der Europäische Fußballverband UEFA lässt Gnade vor Recht ergehen. Gut 5.000 schwarz-weiß-rote Fans sind in Lissabon dabei und die Stadt freut sich auf die Eintracht.
Guten Tag, Eintracht!
Selbst die portugiesischen Straßenmusiker haben sich gut vorbereitet.
Eintracht vor
Das Spiel hat weniger Charme. Die Eintracht sieht rot und ein 19-jähriger Benfica-Youngster schießt 3 Tore.
Oh, Felix, 19 Meter Torentfernung, schießt! Felix, Tor! Tor für Benfica!
Die Eintracht verliert mit 2:4. Die Lage ist schwierig. Doch der Glaube vor dem entscheidenden Rückspiel in Frankfurt ist da.
Mit den Fans am Donnerstag im Rücken, da werden wir Benfica weghauen.
Sagt Spieler Sebastian Rode. Und genau so kommt es. Das Stadion so laut wie noch nie. Die Fans singen sich die Kehle aus dem Hals. Und die Spieler schaffen die Überraschung. Gewinnen in einem spektakulären Spiel maßgeschneidert mit 2:0.
Da kommt der Schuss von Götzinovic. Pfosten, Kostic! Tor! 1:0 für Eintracht Frankfurt!
Rode! Tor! Im Herzen von Europa lebt der Traum von der Europa League!
Dass wir nach dem Hinspiel in der Form heute weitergekommen sind, ist wirklich unbeschreiblich.
Sagt Spieler Danny da Costa. Die romantischste Mannschaft im europäischen Fußball ist derzeit Eintracht Frankfurt, schreibt vor Tagen die englische Daily Mail.
Eintracht Frankfurt, die romantischste Mannschaft im europäischen Fußball derzeit, sagt unser Sportreporter Carsten Schellhorn. Und das auch ohne das Ergebnis gegen den FC Chelsea. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung gibt's wie immer auch bei uns im Netz auf hrinforadio.de. Dort können Sie alles noch einmal ganz genau nachhören.